und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Wenn euch meine Arbeit hier gefällt und ihr mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr das mit einer Einmalspende via PayPal oder mit einem kleinen Abo auf Steady tun. Die Links dafür findet ihr in den Shownotes. Wir schauen uns heute mal die Lebensumstände von Frauen an, die wahrscheinlich viele von euch auch in ihren Familienstammbäumen finden werden, nämlich Frauen, die in fremden Familien als Mägde in den Dienst gegangen sind. Manche Frauen gingen als Gesinde, so nannte man das damals, bei anderen Bauernfamilien in den Dienst. Das war insbesondere bis zur industriellen Revolution der Fall. Und die industrielle Revolution, die ja dann in der zweiten Hälfte oder gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Massenproduktion in den Fabriken mit sich brachte. Das führte dann zu einer enormen Landflucht, bei der Menschen vom Land in die Städte zogen, um eben dort bessere wirtschaftliche Bedingungen zu verfolgen. Und ab dieser Zeit gingen Frauen dann auch verstärkt als Dienstmädchen bei städtischen Familien in den Dienst. Auch da haben die einen oder anderen von euch wahrscheinlich Frauen in der Familie, die diesen Weg auch gegangen sind. Ich beschäftige mich heute aber mit den Mägden auf dem Land, weil sich deren Umstände eben ein bisschen von den Dienstmädchen unterscheiden. Und deshalb schauen wir also heute mal auf die Dienstmägde. Um die Ausgangslage zu verstehen, schildere ich euch mal die Lebensverhältnisse so ein bisschen. Also um 1600 und noch lange drüber hinaus lebte die Mehrzahl der Bevölkerung Mitteleuropas auf dem Land. Und das Leben auf dem Land war wirklich von harter Arbeit geprägt. Die Bauern mussten im Mittelalter und bis in die frühe Neuzeit häufig noch Frondienste für Grundherren leisten. Sie mussten also ohne finanzielle Gegenleistung die Felder von Grundherren bestellen. Es gab einige freie Bauern, die also eigenen Landbesitz hatten, und es gab die sogenannten unterbäuerlichen Schichten. Dazu gehörten zum Beispiel TagelöhnerInnen, InwohnerInnen und eben das Gesinde, also Mägde und Knechte. Und die arbeiteten alle für andere Familien, also auf Höfen, bei Gutsbesitzern oder eben in fremden Haushalten. Aber TagelöhnerInnen wurden, wie der Name schon sagt, nur tageweise angeheuert und wohnten auch nicht auf dem Hof. Meist wurden TagelöhnerInnen während der Erntesaison engagiert, wenn es also besonders viel zu tun gab. InwohnerInnen oder Heuerlinge, so wurden die auch genannt, je nach Region, lebten auf dem Hof, aber in Nebengebäuden. Das konnten Menschen sein, die nicht verwandt waren mit der Familie auf dem Hof. Manchmal waren es sogar Alleinstehende, die dort lebten, und sie bekamen vom Bauern eine eigene kleine Pachtfläche, die sie bewirtschaften durften, mussten aber im Gegenzug ihre Arbeitskraft auf Abruf den Bauern zur Verfügung stellen. Also wenn der Bauer sagte, ich brauche dich heute auf meinem Feld, dann mussten sie das eigene ja links liegen lassen und eben dem Bauern helfen. Und das Gesinde, also Mägde und Knechte, lebten in der Regel für ungefähr ein Jahr auf dem Hof, also mit der Bauernfamilie gemeinsam. Sie bekamen Kost und Logis gestellt und sie erhielten einen kleinen Lohn. Über die genauen Regelungen spreche ich nachher noch. Und für viele junge Frauen auf dem Land war der Weg in den Gesindedienst die einzige Möglichkeit, um eigenes Geld zu verdienen. Auch dazu sage ich noch ein bisschen mehr. Wo in Europa gab es jetzt überhaupt Gesinde? Die Verbreitung war regional sehr unterschiedlich und es wurde von drei Faktoren beeinflusst. Zum einen war das davon beeinflusst, wer überhaupt Boden oder Land besitzen durfte. Ob das zum Beispiel nur verheiratete Paare waren oder auch Alleinstehende. Der zweite Einflussfaktor waren Heiratsmuster und Familiengröße. Sprich, lebte man eher in der Kernfamilie zusammen, also Mutter, Vater, Kinder, oder in einer Großfamilie mit mehreren Generationen und vielleicht sogar Geschwistern auf einem Hof. Und der dritte Faktor war die Besitzweitergabe, sprich das Erbrecht. In manchen Regionen gab es das sogenannte Anerbenrecht. Das gibt es sogar zum Teil bis heute noch. Dabei wurde der Hof an einen einzigen Erben weitergegeben, anstatt ihn aufzuteilen unter mehreren Kindern. Wenn ihr euch überlegt, dass man einen Hof mit jeder neuen Generation immer wieder aufteilt unter den Erben, dann ist natürlich logisch, dass die landwirtschaftliche Fläche immer kleiner wird. Und das Anerbenrecht hielt die Hoffläche also zusammen und sollte den Erben oder dem Alleinerben auf diese Weise ein gutes Auskommen sichern. Und diese drei Faktoren unterschieden sich sehr stark innerhalb von Europa und auch in deutschen Gebieten. In Nordwesteuropa, zum Beispiel in England und den Niederlanden, lebten viele Haushalte in kleinen Familienverbänden, also eher in der Kernfamilie. Und dort, wo kommerzielle Landwirtschaft betrieben wurde, reichten dann also die Arbeitskräfte nicht aus und entsprechend war Gesinde, sprich Menschen, die man eben auf den Hof holte, um mitzuhelfen, sehr weit verbreitet. Auch in Mitteleuropa, besonders in Regionen mit dem ungeteilten Erbrecht wie Westfalen oder Niedersachsen, auch im Ostalpenraum, auch da war Gesinde besonders häufig, denn hier gab es große Höfe, oft hielten die sehr viel Vieh und es gab eben einen Mangel an Arbeitskräften. Und in gutsherrschaftlich geprägten Gebieten östlich der Elbe, da war fast die Hälfte der Haushaltsmitglieder, das waren familienfremde Personen. Ganz anders war es dann aber in Südeuropa, denn dort gab es zum Beispiel in Italien große Verwandtschaftshaushalte und deswegen, weil dort eben genügend Leute vorhanden waren, die selbst anpacken konnten, war Gesinde in diesen Gegenden vergleichsweise selten. In den Gebieten von Mitteleuropa, in denen Gesindedienst also wirklich weit verbreitet war, da war für viele junge Frauen aus landarmen oder landlosen Familien nicht die Ausnahme, sondern ein normaler Lebensabschnitt. Die Altersspanne für den Gesindedienst, die wird meistens grob von 15 bis 29 Jahren angegeben. Aber viele Mädchen begannen ihren Dienst auch schon mit 12 oder 13 Jahren und verließen dann also den Hof der Eltern, um bei einer anderen Familie in den Dienst zu gehen. Dass die Eltern ihre Kinder so früh schon in fremde Familien zum Dienst gaben, das hatte meistens existenzielle Gründe. Sie hatten jetzt zwar eine kindliche Arbeitskraft weniger zu Hause, aber sie hatten auch einen Esser weniger. Und für die jungen Mädchen war die Zeit als Magd auf einem fremden Hof auch ein bisschen wie eine Ausbildung, denn sie haben eben dort die wichtigen Arbeiten gelernt, die für Frauen später auf einem Hof anfielen. Und den Lohn, den die jungen Frauen während ihrer Dienstzeit bekamen, den haben sie angespart für ihre Aussteuer, also eben für die Zeit, wenn sie jemanden heiraten und dann ihre eigene Familie, ihr eigenes Leben quasi richtig beginnen. Viele Mägde und Knechte im Gesindedienst hofften eben darauf, später mal ihr eigenes Land zu bearbeiten und auch ihren eigenen Hof führen zu können. Dafür wurde also unter anderem gespart. Die Kenntnisse und Fähigkeiten dafür, die lernten sie also eben während ihrer Dienstzeit. Aber ob sie sich diesen Traum vom eigenen Bauernhof erfüllen konnten und ob sie sich damit wirklich auch ausreichend ernähren konnten, das stand dann natürlich immer noch auf einem ganz anderen Blatt. Aber Gesindedienst bedeutete für die jungen Frauen und Männer damals vor allem harte Arbeit, wenig eigene Rechte und natürlich auch ein Abhängigkeitsverhältnis. Ich habe euch mal zusammengetragen, wie euer Alltag als Magd ausgesehen hätte. Eure Arbeitstage sind im Winter meistens 14 Stunden lang, im Sommer noch länger, eher 17 Stunden. Ihr steht noch vor Sonnenaufgang auf und müsst sofort zu den Tieren. Ihr müsst die Kühe melken und den Stall ausmisten. Ihr müsst die Tiere füttern und ihr seid auch dafür zuständig, das Holz zu spalten und ins Haus zu bringen, mit dem dann die Öfen und die Kochstelle geheizt werden. Dann wird das Feuer angemacht und das Wasser aufgesetzt, das ihr vom Brunnen ins Haus gebracht habt. Es wird Kaffee gekocht und Frühstück zubereitet. Ihr helft der Bauersfrau bei allen Arbeiten im Haushalt, also kochen, abwaschen, Kleidung waschen und nähen, das Haus in Ordnung halten und putzen. Die Bauersfrau und der Bauer, die werden von euch mit Herr oder Frau angesprochen. Wenn es auf eurem Hof zufällig eine Magd gibt, die den gleichen Vornamen trägt wie ihr, dann bekommt ihr vom Bäuerin oder vom Bauer einen anderen Vornamen, damit man euch auseinanderhalten kann. Also stellt euch vor, jemand sagt jetzt zu euch, wir haben schon eine Maria, wir nennen dich deshalb jetzt Theresa. Und von Fremden werdet ihr mit dem Namen eures Dienstherrn angesprochen. Also wenn euer Bauer Müller heißt, dann werdet ihr auch mit dem Namen Müller angesprochen. Ihr helft der Bäuerin außerdem dabei, den Küchengarten zu pflegen. in dem Kräuter und Gemüse für den eigenen Gebrauch angepflanzt werden. Und ihr müsst zum Beispiel das Unkraut auf den Beeten jäten und so weiter. Gegessen wird an einem langen Tisch mit der Bauernfamilie gemeinsam. Auf Höfen, wo es mehrere Knechte und Mägde gab, da herrschte auch beim Gesinde eine Hierarchie. Es gab eine sogenannte Erstmarkt oder Großmarkt und dann Zweitmarkt und so weiter. Und genauso gab es auch verschiedene Knechte, den Rossknecht und weitere Bezeichnungen, die jeweils mit der Hierarchie und mit dem Aufgabengebiet zu tun hatten. Denn jeder hatte ein eigenes besonderes Aufgabenfeld und entsprechend saß man dann auch am Tisch in der Reihenfolge dieser Hierarchie. Im Sommer werden die ohnehin schon vollen Arbeitstage dann noch voller, denn während der Erntezeit wird auf den Feldern wirklich jede Hilfe gebraucht und jede Hand. Und jetzt fahrt ihr auch mit auf die Felder, um bei der Ernte mit anzupacken. Aber nicht vergessen, auch die Arbeiten im Haushalt müssen weiterhin gemacht werden. Deshalb sind eure Arbeitstage also eben 16, 17 Stunden lang. Spät am Abend, wenn dann die ganze Arbeit erledigt ist, dann dürft ihr mit der Bauernfamilie zusammen in der Stube sitzen. Und im Winter dürft ihr euch mit ihnen zusammen um den Ofen versammeln. Aber wenn ihr jetzt denkt, ihr könnt jetzt die Füße hochlegen, das ist leider ein Irrglaube. Auch jetzt gibt's keine Freizeit, sondern ihr bessert jetzt eure eigene Kleidung aus oder ihr fertigt andere Näharbeiten für eure Aussteuer an. Gearbeitet wird 7 Tage die Woche. Und Urlaub ist ein Fremdwort. Freie Tage gibt es kaum, nämlich höchstens an den kirchlichen Feiertagen wie Maria Himmelfahrt, an St. Martin oder zwischen den Diensten an Lichtmess im Februar. Lichtmess im Februar ist der Tag, an dem das Gesinde meist den Dienstherren wechselt. Deshalb gibt es rund um Lichtmess einige freie Tage. Die hießen dann Schlenkeltage und in dieser Zeit kam das Gesinde zusammen, um gemeinsam zu essen, zu feiern, zu tanzen, mal ein bisschen Dampf abzulassen, bevor es dann also wenige Tage später wieder an die Arbeit ging. Als Mägde bekommt ihr bei den Dienstherren Kost und Logis. Aber wenn ihr euch jetzt ein warmes, kuscheliges und gemütliches Bett vorstellt nach den langen Arbeitstagen, dann seid ihr auch auf dem Holzweg. Man müsste vielleicht eher auf dem Strohweg sagen, denn die gemütlicheren Betten waren der Bauernfamilie vorbehalten. Das Gesinde kam meistens in Dachkammern oder im Stall unter. Das heißt, als Mägde schlaft ihr sehr wahrscheinlich auf dem Dachboden. Der war unbeheizt und meistens natürlich auch kaum isoliert. Das heißt, im Winter wacht ihr morgens manchmal mit Raureif oder sogar mit Schnee auf euren Bettdecken auf. Die Betten waren häufig Schlafkästen mit Strohsäcken darin. Und meistens reichten die Betten auch nicht für alle Mägde. Das heißt, ihr teilt euch das Bett wahrscheinlich mit einer anderen Magd. Wenn die jetzt schnarcht oder nachts die Bettdecke klaut, tja, Pech gehabt. Die jungen Mädchen, die mit 12 oder 13 schon auf den Hof kommen, die teilen sich das Bett manchmal mit der Bauersfrau. Und die Knechte, die schliefen also lange Zeit im Stall, weil die Idee dahinter war, dass sie nah bei den Tieren sein sollten. Das war eben praktisch, wenn die Kühe oder Pferde ihren Nachwuchs bekamen, wenn ein Tier krank war oder ähnliches. Der Verlust eines Tieres war schnell eine Tragödie für eine Bauernfamilie, weil natürlich auch die Tiere Arbeitskräfte waren und jede Arbeitskraft gebraucht wurde. Die Ochsen zogen manchmal die Karren, um zu pflügen. Die Pferde zogen den Wagen, um Produkte von oder Ladungen von A nach B zu transportieren. Also wirklich jede Kraft, ob jetzt Arbeitskraft im Sinne von Menschen oder Arbeitskraft im Sinne von Tieren, wurde eben gebraucht. Und deshalb war es den Bauern auch wirklich wichtig, dass die Knechte sich gut um die Gesundheit der Tiere kümmerten. Die Knechte hatten im Stall entweder einen Nebenraum oder einen Heuboden, auf dem sie schlafen konnten. Und da hingen dann auch ihre Kleidung in dieser Stallluft. Das heißt, selbst wenn die sich schön machten, wenn die sonntags mal in ihrem Sonntagsauszug ausgingen, dann rochen die armen Knechte eigentlich immer noch nach Stall, weil das natürlich alles in der Kleidung hing. Privatsphäre, könnt ihr euch nach der Beschreibung vorstellen, gab es natürlich auch kaum. und eigenen Besitz eben auch nicht. Mägde oder Knechte besaßen meistens nur einen Kasten, eine Art Truhe oder eben manchmal einen kleinen Schrank, in den ihre wenigen Besitztümer passten. Also das heißt, wenn ihr damals Magd gewesen wäret, dann besitzt ihr nur ganz wenige Kleider, einige Stücken Unterwäsche und ein oder zwei Nachthemden, ein paar Schürzen, vielleicht noch eine Decke und etwas Nähzeug und einige wenige Andenken an die Familie daheim. Aber ihr besitzt nur so viel, dass es eben in die Truhe passt. Und diese Truhe, die wird dann auf den Wagen geladen und wechselt mit euch, reist mit euch, wenn ihr die Arbeitsstelle wechselt. Weil viele Mägde und Knechte kaum lesen und schreiben konnten, wurden die Arbeitsverträge auch meistens per Handschlag getroffen. Die Mägde und Knechte verpflichteten sich für ein Jahr, manchmal auch für ein halbes Jahr. Den Lohn gab es dann am Ende des Dienstjahres und das war meist ein wenig Geld und zusätzlich eine Entlohnung in Materialien, also ein Kleidungsstück wie eine Schürze oder ein paar Schuhe zum Beispiel. Und was auch damals schon Standard war, auch wenn die Mägde körperlich schwer arbeiteten, bekamen sie nicht den gleichen Lohn wie die Knechte. In Bayern zum Beispiel bekamen Mägde noch 1925 einen Lohn zwischen 205 und 234 Reichsmark und Knechte bekamen einen Lohn zwischen 269 und 304 Reichsmark. Bevor ihr jetzt denkt, dass ich spinne, wenn ich euch hier solche Arbeitsbedingungen beschreibe, ich konnte ein paar Quellen finden. Einerseits sind das Quellen, in denen ZeitzeugInnen berichten, die auf Höfen in Westfalen mit Gesinde aufgewachsen sind und also beschreiben, was dort deren Tätigkeiten waren. Und außerdem habe ich einige Berichte von Mägden aus der Steiermark gefunden. Die Berichte beschreiben Zustände bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein in ländlichen Gegenden. Und da lohnt es sich auch nochmal im Hinterkopf zu behalten, dass der Gesindedienst seit Jahrhunderten schon gang und gäbe war. Also seit ungefähr 1600 gab es Ausprägungen des Gesindedienstes schon. Und das heißt, die Zustände, die hier beschrieben werden, die müsst ihr euch nochmal einige hundert Jahre zurück vorstellen, dass die wahrscheinlich noch primitiver und das Leben noch arbeitsreicher war. Ich fange mal an mit dem Zeitzeugen, der aus dem Kreis Herford berichtet. Der sagt: Die Schlafkammer der Knechte lag neben dem Pferdestall. Dort in der Schnuikammer war der Dutk mit dem großen Bett, in dem Groß- und Kleinknecht zusammenschliefen. Der Priorjunge schlief vorn, weil er zum Pferdeputzen zuerst aus dem Bett musste. Die Mägdekammer lag in der Nähe der Küche bzw. der Milchkammer. Kommode und Waschgelegenheiten wurden vom Bauern gestellt. Holztruhen und Holzkisten, später Reisekorb, waren den Dienstboten eigen. Die Bezeichnungen, die der Zeitzeuge hier nutzt, sind zum Teil regional geprägte oder dialektisch geprägte Bezeichnungen für die verschiedenen Mägde und Knechte, die eben verschiedene Bezeichnungen hatten, weil sie verschiedene Aufgabenbereiche hatten. Und er beschreibt zum Beispiel weiter: Graute Magd und Lüttge Magd mussten vor dem ersten Frühstück melken. Sie trugen dann ein schlichtes Nesselkleid, desgleichen die Bäuerin. Nach dem Frühstück, das von allen gemeinsam eingenommen wurde, ging es an die Werkearbeit im Hause und auf dem Acker. Hausfrau und Dienstmägde teilten sich die Hausarbeit. Hausfrau, Betten der Familie machen, kochen und buttern. Großmagd, melken, Milch wegsetzen, oft auch buttern. Lüttge Magd, ausfegen, Betten des Dienstpersonals machen und Kartoffeln schälen. Bauern und Knechte besorgten die Ackerarbeit. Im Garten wirkte die Bäuerin mit den Mägden, die auch zum Düngerstreuen herangezogen wurden. Der Jahreslohn wurde allen in Talern und Sachwerten ausgezahlt. Auf dem Kerkhof verbrachte das Gesinde den Feierabend in der Leutestube. An warmen Sommerabenden saß man vor der Tür, ging zu den Nachbarn. Im Winter traf man sich in den Spinnstuben zu fleißigem, fröhlichem Tun. Selbstverständlich mussten die Mägde, sonderlich sonnabends, Arbeiten für die Küche vorbereiten, Erbsen döppen, Bohnen aussuchen, Kartoffeln schälen. Die Mägde durften auch für sich spinnen, stricken, nähen und stopfen. Wohnten die Eltern der Dienstboten in der Nähe, so besuchte man sie nach Feierabend. Alle 14 Tage war sonntags nach dem Mittagessen frei. Auch zu Weihnachten und Ostern bekamen die Dienstboten abwechselnd frei. Und dann gibt's eine Magd, die aus Westfalen Folgendes berichtet. Jeder wurde mit seinem Vornamen gerufen. Nur wenn unter den Diensten zufällig mehrere den gleichen Vornamen hatten, einigte man sich auf einen Ersatznamen. Alle Diensten, auch der junge Bauer, wuschen sich in der Küche, an der Pumpe, über der auch ein kleiner Spiegel zum allgemeinen Gebrauch hing. Ebenso war es mit der Benutzung des allerdings sehr großen Handtuchs. Von einer guten Magd erwartete man, dass sie etwa 12 Schürzen, 12 Hemden, 8 Paar Strümpfe und 2 Paar Schuhe besaß. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auf unserem Hof nur sehr selten gewaschen wurde. Von einem Waschtag bis zum nächsten waren es einmal 16 Wochen. Das stellt euch jetzt mal mit 8 Paar Socken und 12 Hemden vor. Die Großmagd, berichtet sie weiter, musste vor dem ersten Frühstück Heu abwerfen, die Kühe mit Futter versorgen, die Tenne säubern und die Milcheimer spülen. Die kleine Magd musste melken und das Schweinefutter fertig machen, während ich als Kükenwicht regelmäßig die Schweine füttern musste. Bei diesen Arbeiten zogen wir immer das älteste Kleid an, das wir hatten. Wenn diese Arbeiten erledigt waren, gingen wir an die Pumpe und wuschen uns. In unserer Kammer kämmten wir uns und zogen uns fertig an. Erkrankte Knechte und Mägde wurden von der jungen Frau gepflegt. Den Arzt bezahlte der Bauer. Auf manchen Höfen gab es dort alt gewordene Leute, die, teils völlig arbeitsunfähig, mehr oder weniger ihr Gnadenbrot bekamen. Es gab allerdings auch Fälle, in denen Geizkragen von Bauern solche Leute abschoben, nachdem diese sich Jahrzehnte hindurch auf dem Hofe abgerackert hatten. Dann mussten sich Verwandte, die ja wohl meist noch existierten, über sie erbarmen. Diese mussten dann auch noch die Kosten für die Beerdigung tragen. Dann habe ich den Bericht einer Magd in Südtirol gefunden, die noch in den 40er und 50er Jahren Folgendes berichtet. Als ich 13 Jahre alt war, wurde ich ausgeschult. Und so bin ich halt wieder als Dirn zum Bauern gekommen. Der alte Bauer war mir immer der Liebste von allen, die Jungen waren immer so streng mit mir. In der Früh musste ich um 5 Uhr aufstehen und Brennsuppe und Mus kochen. Dann musste ich die Schweine füttern und mit aufs Feld gehen. Ich musste mähen und überall am Feld mithelfen. Das Essen hätte besser sein können. Am Sonntag gab es nur Knödel. Fleisch hatten wir nur am Kehrtag im September. Da war es Brauch, die Verwandten und Bekannten einzuladen. Im Herbst, wenn die Feldarbeit beendet war, musste ich mit den Männern in den Wald gehen. Ich musste jede schwere Arbeit anpacken. In den Wald ging ich ungern, denn der junge Bauer war so streng mit mir und die Waldarbeit war sehr schwer. Auch bei tiefem Schnee gingen wir in den Wald und ich schaufelte den Weg frei. Auch beim Holzfahren musste ich helfen. Wenn wir zum Waldrand runterkamen, dann schickte mich der junge Bauer zurück, damit niemand von den Dorfleuten sehen sollte, welch schwere Arbeit ich tun musste. Und dann habe ich noch einen letzten Eindruck für euch von einer Magd, die berichtet, im Frühjahr, wenn die Zeit zum Anbauen war, musste ich mit den Ochsen streifen. Wenn Heu oder Getreide eingebracht wurden, musste ich bei den Ochsen vorangehen. Das war besonders schwer, wenn die Stechfliegen die Ochsen bissen. Beim Pflügen der abgeernteten Getreidefelder wurde schon um 3:30 oder 4 Uhr eingespannt, damit den Ochsen die Arbeit nicht so schwer fiel wie bei der Tageshitze. Ich musste die Ochsen lenken und bin manchmal beim Gehen eingeschlafen. Der Knecht sagte, was ist los? Und ich antwortete, nichts, ich bin bloß gestolpert. Alle 3 Wochen war es zum Brotbacken. Wir mussten um 3 Uhr aufstehen und den Teig kneten. Dabei kamen wir ins Schwitzen. Dann gab es für jede Magd eine Tasse Kaffee. Und Kaffee war damals wirklich etwas Seltenes. Also das sind die Eindrücke, die ich euch zusammengetragen habe. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie solche Arbeitsbedingungen überhaupt sein können, die Bedingungen für den Gesindedienst regelten damals die sogenannten Gesindeordnungen. Das waren gesetzliche Vorschriften, die also seit dem 16. Jahrhundert flächendeckend in den deutschen Gebieten erlassen wurden und die eben immer mehr regelten, wie das Gesinde behandelt werden sollte und durfte. Je nach Gebiet konnten diese Gesindeordnungen sehr unterschiedlich sein. Sie hatten aber eigentlich eine Gemeinsamkeit. Sie waren zugunsten der Bauern geschrieben. Das Gesinde selbst hatte lange Zeit wirklich nur sehr wenige Rechte. Wenn ihr damals als Magd Dienst geleistet hättet, dann hätte die Gesindeordnung für euch zum Beispiel festgeschrieben, wann ihr den Hof verlassen dürft und das dann oft nur mit Erlaubnis des Bauern, dass ihr den Anweisungen der Herrschaft Folge zu leisten habt und dass ihr im Falle von Verstößen auch mit Strafen rechnen müsst. Und oft hieß es auch in den Gesindeordnungen, dass die Arbeit ohne Murren verrichtet werden mussten, Also ob euch jetzt von der Ernte auf dem Feld der Rücken wehtut, ob ihr euch beim Unkrautjäten einen Sonnenbrand geholt habt, ob es euch jetzt gefällt, den Kuhmist wegzuschaufeln oder nicht, niemand hat danach gefragt. Ihr könnt innerlich wie die Rohrspatzen schimpfen, aber bei eurer Bauersfrau oder bei eurem Dienstherrn könnt ihr euch nicht beschweren. Das heißt, rechtlich, also ihr seid in einem Abhängigkeitsverhältnis, denn ihr verdient dort ja Geld, ihr werdet dort verköstigt, ihr habt dort einen Schlafplatz, ihr habt aber keine eigenen Rechte, ihr könnt euch über fast nichts beschweren. Ihr seid natürlich zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Grad ausgeliefert. Rechtlich war das Gesinde ungefähr den Kindern der Bauernfamilie gleichgestellt. Das heißt, sie mussten also bei der Arbeit mit anpacken. Und wenn sie nicht gehorchten oder Anweisungen eben nicht ausführten, dann durften sie von der Bäuerin oder dem Bauern lange Zeit auch gezüchtigt werden. Und dieses Züchtigungsrecht wurde erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts begrenzt. Einseitige Machtverhältnisse waren also Alltag, und wer vor Vertragsende kündigte, musste mit Strafen oder Zwangsmaßnahmen rechnen und konnte zur Strafe zum Beispiel in ein Arbeitshaus eingewiesen werden. Mägde und Knechte standen also in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den Dienstherren und sie hatten nicht viele eigene Rechte. Das heißt, wenn sie krank wurden oder einen Arbeitsunfall hatten, gab es keine Absicherung. Sie waren darauf angewiesen oder sie mussten darauf hoffen, dass der Dienstherr sich ihrer erbarmte, wie es die Magd in dem Zeitzeuginnenbericht so schön gesagt hat. Auch wie ihr behandelt wurdet als Magd, kontrollierte lange Zeit wirklich niemand. Wenn ihr Glück hattet, war eure Dienstherrschaft nett, aber wenn ihr Pech hattet, dann war sie tyrannisch und ihr musstet trotzdem das volle Dienstjahr ableisten, zu dem ihr euch verpflichtet hattet. Und natürlich konnte es auch vorkommen, dass der Dienstherr den Mägden nachstellte. Und weil es eben lange Zeit so wenig Rechte für das Gesinde gab, hatten Mägde und Knechte im Falle von sexueller Gewalt oder verbalem oder physischem Missbrauch wirklich kaum Fluchtmöglichkeiten und auch kaum Rechte. Mit der Zeit änderte sich die Hierarchie zwischen Bauern und Gesinde ein Stück weit. Die Bauern orientierten sich nämlich Ende des 19. Jahrhunderts verstärkt an bürgerlichen Idealen und begannen deshalb in dieser Zeit, sich noch stärker von ihrem Gesinde abzusondern. Das heißt, dass man eben bald nicht mehr gemeinsam am gleichen Tisch aß, sondern das Gesinde zum Beispiel in der Küche oder in einem gesonderten Raum aß, während sich die Bauernfamilie im Esszimmer versammelte. Auf manchen Höfen wurde dann sogar gesondert gekocht. Das Gesinde bekam die einfacheren Speisen, während die Familie das bessere Fleisch oder die frischeren Zutaten bekam. Und übrigens war schlechtes Essen einer der Gründe, weshalb Mägde oder Knechte sich am Ende ihrer Dienstzeit für den Dienst auf einem anderen Hof entschieden. Weil wenn ihr überlegt, ihr seid darauf angewiesen, was die Bauersfrau kocht und wenn die überhaupt nicht kochen kann, dann kann so ein Dienstjahr sehr, sehr lang werden. Und auch die gemeinsame abendliche Zeit in der Stube, die wurde nach und nach abgeschafft, als die Bauern anfingen, sich mehr vom Gesinde abzusondern. Und deswegen bekam das Gesinde dann oft eine eigene, sehr spartanisch eingerichtete, sogenannte Gesindestube und wurde eben sprichwörtlich weiter ausgegrenzt von der Bauernfamilie. Dieses Gefälle wurde also in dieser Zeit noch deutlicher. Und dann dürftet ihr wahrscheinlich auch wenig überrascht sein, wenn ich euch sage, dass romantische Beziehungen zwischen Gesinde und Mitgliedern einer Bauernfamilie eigentlich weitgehend undenkbar waren. Die Bauernsöhne und Töchter, die sollten ja im gleichen Stand heiraten und zum Beispiel den Erben eines anderen Hofs, also in dem Sinne, dass das Land und der Boden der Familie mindestens erhalten blieb oder sogar zusätzliches Land in die Familie kam. Eine Magd oder ein Knecht hatten ja kaum etwas, das sie mit in die Ehe einbringen konnten und deswegen waren solche Verbindungen natürlich unerwünscht. Es konnte dann vorkommen, dass, wenn es solche Paare gab, dass die in der Gemeinde regelrecht geschnitten wurden, weil der Bauerssohn oder die Bauerstochter eben unter ihrem Stand geheiratet hatte. Was natürlich vorkam, waren, dass Mägde und Knechte sich ineinander verliebten und dann eben heirateten. Und die Ehe war dann meist der Punkt, an dem Mägde und Knechte aus dem Gesindedienst wieder ausschieden und dann eben versuchten, ihren eigenen Hof zu gründen Und auf dem leisteten sie oft dann genauso harte Arbeit wie vorher im Gesindedienst, weil natürlich die gleichen Arbeiten anfielen. Und sie mussten jetzt also all das, was sie ja vorher in einer schlecht bezahlten oder mäßig bezahlten Arbeitsstelle getan hatten, das mussten sie jetzt auf dem eigenen Hof verrichten. Und vielleicht kamen sie irgendwann an den Punkt, an dem sie sich selbst Gesinde auf den Hof holen konnten. Wie oft das tatsächlich der Fall war und wie oft diese Paare sehr hart arbeiteten, aber eben nie in eine bessere Stellung kamen oder wirklich genügend Land hatten, um davon komfortabel leben zu können und dann auch noch Menschen für ihren Dienst bezahlen zu können, das steht natürlich wieder auf einem anderen Blatt. Aber was, glaube ich, sehr deutlich geworden ist heute, ist, dass das Leben der Mägde auf dem Land also überhaupt kein romantisches Idyll war, sondern dass es ein harter und oft wirklich sehr entbehrungsreicher Alltag für viele Frauen war. Die Namen der meisten Mägde, die einen solchen Alltag erlebt haben, die kennen wir heute gar nicht mehr. Aber ich finde, weil es ein Lebensabschnitt ist, der eben so viele Frauen über eine so lange Zeit betroffen hat, lohnt es sich natürlich trotzdem oder vielleicht gerade deshalb, ihre Geschichten zu erzählen und an sie zu erinnern. Ich hoffe, ihr seht das auch so und ich hoffe, euch hat die heutige Episode wieder gefallen. Eure Gedanken zur Folge oder Vorschläge für künftige Episoden könnt ihr mir mitteilen, am besten per E-Mail. feedback@herstorypod.de. Ihr findet mich auch auf Instagram unter @herstory_pod. Ihr könnt meine Arbeit unterstützen, wenn ihr das möchtet, via PayPal mit einer Einmalspende oder mit einem kleinen Abo auf Steady. Damit helft ihr mir auch künftig, solche Geschichten hörbar zu machen. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und damit bleibt mir nur, mich von euch zu verabschieden und danke fürs Einschalten zu sagen. Wir hören uns bald wieder mit einer neuen spannenden Biografie und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.